willkommen bei Engage Lab bei Netigate, dem Podcast über Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenengagement und Feedback. Mit mir, Marcel.
Ich verstehe es manchmal ehrlich gesagt nicht, weil es wird sich dann über ein Problem beschwert. Wir finden die Gen Z als Arbeitnehmer nicht, beziehungsweise die finden uns nicht attraktiv genug. Es wird aber dann nicht so gehandelt.
So, willkommen zu einer neuen Folge von Engage Lab. Mein Gast heute ist Anton und Anton arbeitet bei JobTeaser als Spezialist für Hochschulkooperation, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber genau, stell dich doch gerne nochmal selbst vor, wer du bist, was du machst und ja.
Ja, sehr gerne Marcel, grüß dich, danke für die Einladung heute. Genau, ich bin Anton, wohne in Köln und arbeite bei JobTeaser hier auch in Köln. Wir sind eigentlich der europaweit größte Anbieter für Recruitment und Career Guidance für die sogenannte Gen Z. Das heißt, was machen wir konkret? Wir arbeiten mit Hochschulen und Universitäten zusammen, europaweit inzwischen. Das heißt, wir haben ein Netzwerk von circa 800 Partneruniversitäten. Dort sind wir das offizielle Karrierecenter und begleiten die Gen Z sozusagen beim Übergang vom Studium in die Berufswelt, genau.
Und deine Rolle dabei ist, dann auch mit bestimmten Partneruniversitäten zusammenzuarbeiten, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, jetzt habe ich mich sehr im Hintergrund gehalten. Genau, meine Rolle ist, ich bin Business Developer und Plattformexperte bei JobTeaser, weil ich eben selber aus dem Recruiting komme. Das heißt, ich habe jahrelang selber als Recruiter bei Agenturen, aber auch in-house gearbeitet. Und meine Rolle selber aktuell ist eben, neue Partnerunternehmen für unsere Karrierecenter zu gewinnen, aber den Part, den du gerade angesprochen hast, Marcel, den gibt es bei uns auch, dass wir auch nochmal ein Team haben, was immer dafür sorgt, neue Partneruniversitäten sozusagen für unser Netzwerk zu gewinnen, genau.
Okay, sehr gut. Dankeschön erstmal dafür und dann fangen wir mit einer kleinen Überraschungsfrage an, die alle Gäste bei uns beantworten müssen und die ist, was ist dein Lieblingsgemüse?
Mein Lieblingsgemüse ist tatsächlich aktuell Babyspinat, sowohl zum Kochen als auch für meinen morgendlichen Smoothie.
Sehr gut. Du hast eben schon die Generation Z angesprochen und das soll heute auch so ein bisschen unser Thema sein, weil das ja im aktuellen Arbeitsmarkt ein Riesenthema ist natürlich, die jungen Talente zu gewinnen und die sind nun mal aktuell die Generation Z. Und dann fangen wir auch gleich mit meiner ersten Frage an, die wahrscheinlich ziemlich weitfassend ist, aber wie unterscheidet sich denn eurer Erfahrung nach das grundsätzliche Recruiting-Verhalten der Generation Z im Vergleich zu den vorherigen Generationen und vielleicht auch gerade zu den Millennials, die ja mehr oder weniger die Vorgängergeneration sind?
Ja, ich versuche mal nicht zu weit auszuholen. Das hast du schon ganz gut angeteasert, die Frage. Also die Gen Z hat natürlich gewisse Besonderheiten, wie jede Generation auch. Die Besonderheiten von der Gen Z sind sicherlich, dass sie halt eben die erste Digital Native Generation ist und dementsprechend auch sehr, sehr viel online unterwegs ist. Ne? Also die sind zum Beispiel 4 Stunden, haben wir in unserem Report herausgefunden, mindestens am Tag am Handy. Das ist doppelt so viel wie jede andere Generation. Ansonsten geht es aber auch so ein bisschen um die Werte. Ne? Also die Gen Z, das steht nicht mehr, ist nicht mehr das Arbeitsleben, die Erfüllung im Leben, sondern sozusagen eine Notwendigkeit, um ein erfülltes Leben zu führen. Das ist sicherlich ein entscheidender Unterschied und sie ist sehr wertegetrieben. Ja, das heißt quasi auf gut Deutsch gesagt, dass sie halt eben nicht mehr so leicht zu überzeugen ist, für ein bestimmtes Unternehmen zu arbeiten. Sie ist sehr aufgeklärt, das heißt auch so klassische Maßnahmen wie früher Greenwashing funktionieren immer schlechter. Es ist also eine sehr aufgeklärte, anspruchsvolle Generation, wenn es um die Auswahl des Arbeitgebers geht. Und was sicherlich auch nochmal ein Aspekt ist, sie haben die Auswahl. Ja, und das weiß die Gen Z auch. Und dementsprechend ist sie halt eben auch schwer für ein Unternehmen zu gewinnen.
Okay, du hast eben auch schon das mit den Digital Natives angesprochen und wie viel Zeit halt die Gen Z online verbringt. Und dann ja auch gleich schon zur nächsten Frage, welche Kanäle nutzen denn die Gen Zler bei der Jobsuche, weil ich kenne es von mir selbst als Millennial natürlich und nutze ich auch viel online, aber früher, als ich so an der Uni war, da gab es auch noch so Jobmessen und so weiter. Ist das vielleicht heute überhaupt noch ein Thema?
Genau, also das hat sich auch so ein bisschen in die Online-Welt verschoben. Sicherlich sehr, sehr viel über Social Media. Also jetzt nicht über die klassischen Jobplattformen wie die großen, wie LinkedIn oder Stepstone. Das passiert auch noch, aber auch sehr, sehr viel eben tatsächlich im Social Media, also Instagram, TikTok etc. Ich wollte eigentlich nicht über mein Alter heute reden. Ich bin tatsächlich die Generation davor, Gen Y. Ich habe aber zum Beispiel auch meinen Job jetzt bei JobTeaser über Instagram gefunden. Ne? Also so klassische Recruiting-Funnels, die halt eben über Instagram ausgespielt werden. Das ist sicherlich ein Medium, wo man sehr, sehr gut Kandidaten gewinnen kann. Zu deiner Frage, Jobmessen spielen nach wie vor eine große Rolle, auch sozusagen noch in der realen Welt. Das ist immer noch ein sehr, sehr großes Thema. Was es allerdings auch immer mehr gibt, ist, dass sich auch das in die Online-Welt verschiebt. Also wir haben zum Beispiel bei uns auch die Möglichkeit, dass unsere Kunden eben online direkt in unserem ganzen Partnernetzwerk sozusagen ein Event veranstalten und so eben auch eine höhere Reichweite zu haben. Genau, also ich würde sagen, das ist so ein Multi-Channel-Ansatz. Um die Besonderheit der Gen Z nochmal herauszubilden, ist sicherlich dieses Recruiting über Plattformen, die eigentlich per se keine Job- oder Karriereplattformen sind.
Du hast eben auch schon kurz Anzeigen angesprochen. Wie sieht es denn aber mit, ich sag mal, das Thema Employer Branding und dann auch vielleicht die Leute über Instagram und so weiter zu, in Anführungszeichen, Influencen dann bei dem jeweiligen Arbeitgeber vielleicht am Ende zu landen? Spielt das auch eine Rolle, also im Sinne von organischer Reichweite?
Ja, total. Also ich würde sagen, Employer Branding gewinnt immer mehr an Bedeutung, insbesondere jetzt bei der Gen Z, wie ich ja eingangs schon kurz gesagt hatte, dass die halt immer mehr auch darauf achten, passt der Purpose oder das Unternehmen generell zu meinen eigenen Werten. Und das spielt eine immer, immer größere Rolle. Und da ist natürlich auch immer Employer Branding immer, immer wichtiger. Und genau dementsprechend auch da über Kanäle, über Social Media Kanäle entsprechend einfach Storytelling, das spielt immer eine größere Rolle und ist auch immer entscheidender im Kampf um junge Talente auf jeden Fall. Auch das haben wir bei uns auf der Plattform erkannt, wie sicherlich auch viele andere Recruiting-Plattformen, dass man bei uns eben auch direkt in den Hochschulen selber über ein Unternehmensprofil eine gewisse Geschichte erzählen kann, wofür stehe ich mit meinem Unternehmen, was ist mein Purpose, um eben dann halt eben der jungen Generation die Möglichkeit zu geben, passe ich mit meiner Einstellung auch zu diesem Unternehmen und möchte ich da arbeiten? Und das ist sicherlich auch so eine entscheidende Frage, die haben sich Generationen davor nicht so direkt oder nicht so intensiv gestellt, sondern man war vielleicht einfach auch froh, einen Job zu haben, beziehungsweise Arbeit hatte einen anderen Wert, sage ich mal, in dem Sinne, dass es einfach darum ging, Geld zu verdienen und weniger diese werteorientierte Aspekte mit einer Rolle gespielt haben.
Da bringst du mir auch schon direkt die perfekte Überleitung, wenn es um Werte geht. Was sind denn nämlich die Werte, die der Generation Z bei der Arbeit besonders wichtig sind? Ich kenne es von mir selbst auch wieder, die Zurückleitung vielleicht zu meiner Generation, aber auch bei mir war es am Anfang so, ja, erstmal einen Job finden für Geld und so und dann mal gucken, ob es vielleicht passt. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert, aber ja, wie sehen das die jüngeren Arbeitnehmenden?
Genau. Also da hat sicherlich viel getan. Es wird ja immer viel davon gesprochen, dass die Gen Z sozusagen jetzt nur auf Work-Life-Balance etc. schauen würde. Wir haben in unserem Report so ein bisschen was anderes oder Zusätzliches rausgefunden. Und zwar sind die drei wichtigsten Werte, die wir herausgefunden haben, Flexibilität, Jobsicherheit und faire Bezahlung. Ja, also Flexibilität steht wirklich ganz, ganz weit oben. Die viel zitierte Work-Life-Balance, ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Aber halt eben auch Jobsicherheit spielt eine sehr, sehr große Rolle, aber eben auch Bezahlung. Und danach kommen halt Wohlfühl, Atmosphäre und Karriereentwicklung. Ne, um das nochmal so zusammenzufassen, ich glaube wirklich die wichtigsten Werte sind, weil ich glaube Jobsicherheit und faire Bezahlung kann man auf jede Generation ummünzen. Aber jetzt nochmal Gen Z spezifisch würde ich wirklich sagen, ist wirklich diese Flexibilität, die ganz oben steht, Wohlfühlatmosphäre und eben auch Karriereentwicklung.
Wir hatten eben schon mal kurz darüber gesprochen, die Unternehmen präsentieren ihre Geschichte mit dem Employer Branding, aber welche Rolle spielt denn die Unternehmenskultur für die Jobentscheidung dann letzten Endes bei der Generation Z?
Genau, also Unternehmenskultur spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil da ja man auch sehr viel mit reinnehmen kann. Ne? Wenn man jetzt sich auch mal Flexibilität anschaut, ist ja auch ein Teil der Kultur, erlaube ich meinen Mitarbeitenden entsprechend remote zu arbeiten, beziehungsweise auch Themen, die etwas weiter gefasst sind, wie zum Beispiel auch ein Sabbatical oder Gleitzeit etc., das gehört ja auch mit zur Unternehmenskultur rein. Generell, wie ist das Mitspracherecht von den Arbeitnehmern? Also kann ich mitentscheiden, wenn es vielleicht auch nicht nur um operative, sondern auch strategische Entscheidungen gibt? Das sind sicherlich auch wichtige Punkte. Und genau, wie ist auch meine Weiterentwicklung im Unternehmen? Das spielt ja auch bei der Unternehmenskultur mit rein. Wie versuche ich, die Mitarbeiter an mein Unternehmen zu binden und entsprechend auch Karriereperspektiven zu geben? Ne? Das ist auch ein super wichtiger Punkt. Wenn ich da vielleicht kurz ein bisschen ausholen darf, wir haben ja zum Beispiel auch herausgefunden, ich glaube, weiß nicht genau den Prozentsatz, aber ich glaube, fast 50% der Gen Z plant halt nicht länger als 2 Jahre, zum Beispiel bei einem Arbeitnehmer zu bleiben. Und da sind natürlich Aspekte wie Flexibilität oder Karrieremöglichkeiten sehr, sehr gute Methoden, um halt eben die Mitarbeiter entsprechend dann das Unternehmen zu binden. Oder auch auf den Flexibilitätsgedanken. Also wir haben herausgefunden, 82%, bei denen Remote Work möglich ist, wollen das auch. Und sogar fast 2/3 halten das für essentiell. Also 2/3 der Gen Z, die in einem Bereich arbeiten, wo man remote arbeiten kann, würden keinen Job annehmen, der nicht zumindest hybrides Arbeiten anbietet. Na, und da sieht man halt eben auch nochmal an diesen Zahlen, wie wichtig Flexibilität ist. Ne? Und das zu deiner Frage, Flexibilität ist auch ein wesentlicher Bestandteil von einer Unternehmenskultur. Wie ist meine Kultur? Wie gehe ich mit den Mitarbeitern um? Welches Mitspracherecht gebe ich denen? Oder wie organisiere ich auch die Arbeit selber? Ne? Und da kann man auch nochmal sehen, dass Kultur eine große Rolle spielt, weil halt einfach nur noch 30% die Arbeit selber als Erfüllung betrachten. Das hatten wir ja eingangs schon mal kurz das Thema. Und ansonsten ist eigentlich nur eine Notwendigkeit ist, um sich anderweitig erfüllen zu können. Genau.
Ja, du hast eben gesagt, dass die Gen Z nur plant, 2 Jahre maximal bei einem Arbeitgeber zu bleiben. Wisst ihr, woran das liegt, dass sie das so planen? Oder ist es einfach nur, sie wollen flexibel bleiben oder flexibel planen, in Anführungszeichen?
Ja, das ist jetzt nicht empirisch fundiert, was ich sage, sondern eine eigene Mutmaßung. Ich vermute, dass es auch so ein bisschen daran liegt, wie die aufgewachsen sind. Ne? Als du mich eingangs gefragt hast, was sind Besonderheiten von der Gen Z? Sicherlich auch, dass sie in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft aufgewachsen sind und dass sie einfach diesen kontinuierlichen Drang der Weiterentwicklung haben. Ne? Und deswegen empfehlen wir zum Beispiel Unternehmen immer, denen klaren Karrieremöglichkeit zu geben, abwechslungsreiche Aufgaben oder halt auch im Unternehmen die Position wechseln zu können. Ne? Dass man sagt, okay, du arbeitest in dem und dem Feld, sag dir vielleicht nicht mehr zu, wollen dich aber als Mitarbeiter halten bzw. binden und dann die Möglichkeit zu geben, in einen anderen Bereich zu wechseln. Ich denke, das sind elementare Dinge, beziehungsweise das ist der Grund, warum viele, sage ich mal, auch sagen, die wollen den Job nicht länger als 2 Jahre machen. Ich denke, bei unseren Eltern oder den Generationen davor war es anders. Da war eine gute Karriere. Ich bin 25 Jahre im selben Betrieb. Und heute kann man es ja fast schon umdrehen und sagen, es gehört zu einer guten Karriere dazu, immer mal wieder zu wechseln. Genau.
Ja, wobei es da auch drauf ankommt, glaube ich, wen man dann natürlich fragt. Wenn man jetzt einen Vorgesetzten hat, der aus einer älteren Generation kommt, der sieht das dann natürlich vielleicht ganz anders als jemand, der ja aus unserer Generation kommt und dann sieht, dass jemand alle 2 Jahre irgendwie den Job gewechselt hat.
Auf jeden Fall.
Seht ihr denn da auch Schwierigkeiten, dass jetzt Arbeitgebende, die halt ein bisschen älter sind, da irgendwie ein Verständnis für aufbauen müssen noch? Oder ist das schon gegeben?
Den Punkt, den du ansprichst, sicherlich völlig richtig, dass es da unterschiedliche Generationen gibt und dass da auch unterschiedliche Wahrnehmungen mal miteinander kollidieren können. Und ich denke auch alles in Maßen. Ne? Man sollte jetzt sicherlich auch nicht jedes Jahr den Job wechseln, weil das ist dann auch, bei jemandem kommt das dann so an, kann der sich durchbeißen oder wechselt der zu oft? Wie lange bleibt der überhaupt bei uns? Ja, insofern sollte das alles in Maßen sein. Und ja, ich denke, würde jetzt einfach mal behaupten, dass die meisten Führungskräfte auch aus älteren Generationen da entsprechend ihre Wahrnehmung ein Stück weit gewandelt haben und keiner sagen wird, okay, der war nur 2 bis 3 Jahre pro Arbeitgeber, das passt jetzt nicht. Ist auch immer die Frage, wie stelle ich das da im Bewerbungsgespräch, wenn ich da ein gutes Storytelling habe? Warum ich da gewechselt bin, warum ich mich wie weiterentwickeln wollte, ist es, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Genau.
Wir haben jetzt schon auch ziemlich viel über die Digitalisierung von der Recruiting-Perspektive gesprochen. Also die Gen Z ist digital unterwegs, um Jobs zu finden und so weiter. Die Unternehmen müssen sich auch digital platzieren. Aber wie beeinflusst das Thema Technologie und Digitalisierung denn die Erwartungen von der Generation Z an den Arbeitsplatz an sich?
Ich denke auch hier wieder das große Thema Flexibilität. Ne? Also zum Beispiel vor Corona würde ich fast noch sagen, war ja dieses Remote-Arbeiten gar nicht so präsent bei uns. Also zum Beispiel, ich kannte es vorher nicht wirklich. Da hatte ich vielleicht maximal einen Tag mal ausnahmsweise remote. Und dadurch sind natürlich auch die Möglichkeiten gewachsen. Also ich kann jetzt, ich selber wohne ja in Köln, ich kann mich aber auch bei einem Unternehmen bewerben, was in Lissabon sitzt und komplett remote arbeiten. Und mit dieser größeren Auswahlmöglichkeiten ist, glaube ich, auch einfach anspruchsvoller geworden, worauf die Leute achten. Weil ich habe einfach eine viel größere Auswahl an möglichen Arbeitsplätzen, dadurch, dass alles digital geworden ist. Und dadurch bin ich natürlich auch anspruchsvoller, weil ich sagen kann, im Moment, das Unternehmen XY, was vielleicht gar nicht bei mir in der Nähe sitzt, kann mir das aber bieten. Insofern setze ich das Unternehmen, was hier in der Nähe ist, auch unter Druck durch die Digitalisierung entsprechend solche Sachen anbieten zu können oder zu müssen, um entsprechend die Top-Gen-Z zu erreichen.
Würdest du denn dann auch sagen, dass das Interesse der Gen-Z an Jobs aus der Tech-Branche, MINT-Bereich und so weiter tendenziell eher größer ist, als es bei anderen Generationen ist? Oder stellt ihr das fest? Weil man sagt ja zum Beispiel auch immer, das Handwerk leidet unter Personalmangel am ehesten und solche Sachen.
Ja, es erzählt uns aktuell fast jedes Unternehmen, dass sie unter Personalmangel leiden. Also sicherlich ist es so, dass natürlich ein anderer Fokus gesetzt wird, wenn ich jetzt in die Richtung praktisches Arbeiten, Handwerkstätigkeiten gehen will oder wenn ich jemand bin, der sagt, mir ist Flexibilität etc. wichtiger. Insofern, ja, finde ich schwierig zu beantworten. Ich glaube, es sind unterschiedliche Charaktere, die sich für den einen oder für den anderen Beruf entschieden haben. Ich habe schon mal so Sätze gehört wie, ja, wir können halt nicht alle remote arbeiten. Es gibt auch Menschen, die müssen wirklich anpacken. Wo ich mich so ein bisschen dran störe, weil ich glaube, so klassischerweise sind Handwerker dann auch oft so, dass sie so ein bisschen dieses Remote-Homeoffice belächeln. Ich hatte das zum Beispiel hier bei mir, als ich neu in die Wohnung eingezogen bin, dass ich einen Handwerker da hatte, für den das dann schwer akzeptabel war, wenn ich gesagt habe, nee, da kann ich gerade nicht, da habe ich ein Meeting. Und das wurde dann so ein bisschen abgetan nach dem Motto, ja gut, du sitzt halt am Computer. Insofern, ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Charaktere. Und ich glaube, grundsätzlich wird niemand, der jetzt einen handwerklichen Beruf gelernt hat, stört sich nicht wirklich daran, dass er nicht remote arbeiten kann. Ich glaube halt, dass Leute, die halt einen Job ausüben, den man remote machen kann, wie man ja an unseren Zahlen auch sieht, 82%, für die wollen das, für 63% ist es essentiell, dass sie das einfach einfordern.
Gut, dann nochmal zurück zu dem Thema Employer Branding, das hatten wir vorhin schon mal. Was können denn Unternehmen spezifisch tun, um ihre Arbeitgebermarke oder die Employer Brand für die Gen Z attraktiv zu gestalten?
Genau, also da auch in erster Linie würde ich sagen, sichtbar sein und verstehen, was will die Gen Z. Also wir erleben das immer häufiger oder wir sprechen auch mit vielen Unternehmen, die sich für unsere Plattform interessieren, weil sie Employer Branding explizit für die Gen Z machen wollen, wo wir immer wieder darüber stolpern, dass den Verantwortlichen dann eigentlich klar ist, was will die Gen Z. Es wird aber auf der anderen Seite nicht umgesetzt. Ja, ich will mich nicht wiederholen, aber auch da wieder Flexibilität. Ist einfach super wichtig. Also wir haben viele Unternehmen, die dann halt sagen, ja, unser Employer Brand ist nicht attraktiv etc., setzen aber die wesentlichen Dinge nicht um, wie zum Beispiel Flexibilität oder auf Dinge achten, die für die Gen Z besonders wichtig ist, wie Inklusion, Diskriminierung oder zum Beispiel auch Klimafreundlichkeit. Also da haben wir auch noch so ein paar Zahlen mitgebracht. Also roundabout 80% ist es super wichtig, dass ein Employer Brand sich explizit gegen Diskriminierung und für Inklusion einsetzt. Und das muss man halt einfach auch rüberbringen. Und viele machen es halt einfach mit Green- oder Pinkwashing, dass einfach ein paar Sätze gesagt werden oder an bestimmten Daten irgendwas gepostet wird. Aber man muss es halt eben wirklich auch umsetzen. Und wir sagen halt immer, man muss das mit einer Stimme füllen. Insofern geht es ja auch immer mehr beim Employer Branding dahingehend, dass man wirklich auch Beiträge postet, Fotos postet, Videos postet. Und da wirklich auch Storytelling zu machen. Und um es nochmal zusammenzufassen, das Wichtigste ist, was will die Gen Z, das zu verstehen und das umzusetzen. Und das sind eben die genannten Werte oder sich für diese Werte der Generation einzusetzen.
Ja, ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass es mit der Umsetzung der Werte, dass das oft die größte Baustelle dann auch letzten Endes ist. Sie werden zwar nach außen vielleicht auch sogar kommuniziert, aber intern dann gar nicht unbedingt in die Unternehmensziele eingearbeitet. Das ist jetzt bei Netigate zum Glück anders, also da ist es auch fester Bestandteil unserer KPIs, dass wir bestimmte Messzahlen, die halt eben diese Unternehmenswerte auch darstellen, dann auch erreichen. Wie ist da deine Erfahrung und woran denkst du, liegt es auch, dass eben die Umsetzung scheitert?
Ich verstehe es manchmal ehrlich gesagt nicht, weil es wird sich dann über ein Problem beschwert. Wir finden die Gen Z als Arbeitnehmer nicht, beziehungsweise die finden uns nicht attraktiv genug. Es wird aber dann nicht so gehandelt. Also auch da haben wir mal ein bisschen Zahlen mitgebracht, zum Beispiel während beziehungsweise kurz nach Corona haben 80% der Gen Z roundabout remote gearbeitet. Jetzt sind es nur noch circa 57%. Und diese Entwicklung ist für mich zum Beispiel nicht zu erklären, weil es sind ja offensichtlich Berufsgruppen gewesen, die remote arbeiten können. Es wird trotzdem der Rückschritt in die Office-Kultur gemacht. Und zum Beispiel bei uns, wo du jetzt auch gerade Netigate angesprochen hast, bei uns bei Jobteaser ist es halt eben so, dass wir sehr, sehr flexibel arbeiten können. Diejenigen, die in Deutschland verteilt wohnen, können komplett remote arbeiten. Wir treffen uns alle paar Monate dann immer im Office in Köln und sehen uns mal. Und die, die in der Nähe vom Office wohnen, die sind sehr, sehr flexibel. Aber wir treffen uns alle mindestens einmal die Woche im Büro. Und ich denke, das ist auch so, wie es funktionieren sollte. Und dieser Rückschritt zu dem Anführungszeichen Zwang, wieder ins Büro zu kommen, ist für mich schwierig. Zum einen hast du weniger Auswahl an Arbeitnehmern. Du schränkst die Flexibilität ein Stück weit ein. Und die Selbstbestimmtheit ist ja auch wichtig für die Gen Z. Und diese Freiwilligkeit. Insofern, ja, um deine Frage zu beantworten, warum Unternehmen sich so entscheiden, ist für mich nicht erklärbar. Vor allen Dingen da, wo man eben remote arbeiten kann.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass es einfach im Geschäftsalltag so ein bisschen untergeht, diese Werte dann auch letzten Endes umzusetzen, weil dann sind andere Sachen wichtiger, dann ist der Umsatz erstmal wichtiger und so weiter und so fort. Dann merkt man aber hoch, unsere Mitarbeiter-Churn-Rate ist dann vielleicht doch ziemlich hoch oder wir kriegen die Gen Z erst gar nicht rein. Und dann sich aber auch bewusst zu machen, wie kann ich diese Unternehmenswerte quantifizieren, um halt auch erreichbare Ziele daraus zu machen. Da fehlt, glaube ich, vielerorts noch so ein bisschen das Bewusstsein für.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch super viele, denen die Office-Kultur wichtig ist. Und ich war zum Beispiel jemand, der immer pro 100% remote war. Wir haben jetzt aber eben bei uns so, dass zumindest die in der Nähe vom Büro wohnen, ich wohne 5 Minuten vom Büro, sich zumindest einmal die Woche im Büro treffen. Und inzwischen weiß ich das auch zu schätzen. Also ich finde es auch super wichtig, sich ab und zu treffen. Das empfehle ich auch ausdrücklich jedem Unternehmen. Zumindest dann dieses alle 2 Monate, alle 3 Monate, quartalsweise, wie auch immer, sich einmal im Team zu treffen und dann noch für ein paar Tage. Weil das ist schon nochmal für die Teamchemie, glaube ich, sehr, sehr wichtig. im Alltag an und für sich würde ich halt immer sagen, Remote hat Vorfahrt, einfach, dass die Flexibilität gegeben ist, man mehr Auswahl an möglichen Kandidaten hat und einfach eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit hat. Aber dieses ab und zu persönlich Treffen erachte ich doch auch als sehr wichtig. Ja.
Dann, wir haben schon sehr, sehr viel über flexible Arbeitsmodelle gesprochen und wir wissen, dass die Bedeutung sehr hoch ist. Eine Sache, die mich aber doch interessieren würde noch, wie sieht es denn mit der Gestaltung der Arbeitszeitmodelle aus bei der Generation Z? Ist denen das auch wichtig? Weil man kennt natürlich das klassische 9-to-5 und so, irgendwie Kernarbeitszeiten etc. Aber gerade auch dann im Anbetracht des Remote-Works gibt es ja dann vielleicht nochmal Leute, die in anderen Zeitzonen sitzen wollen oder sitzen. Ja, wie gestaltet sich da das Prioritäten, sag ich mal?
Ja, auch das ist super, super wichtig. Auch da nochmal die Selbstbestimmtheit, selber entscheiden zu können, wann fange ich an, wann höre ich auf, beziehungsweise sich selber die Arbeit auch legen zu können. Das geht ja so ein bisschen mit dem Remote-Arbeiten einher, dass ich die Möglichkeit habe, beispielsweise auch meinen Sport in den Arbeitstag zu integrieren und selber zu entscheiden, findet der morgens um 8 statt oder nachmittags um 16 Uhr. Ne, was natürlich wichtig ist für Unternehmen, da schon auch Kernarbeitszeiten zu definieren, dass halt eben gemeinsame Meetings etc. möglich sind. Aber an und für sich ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit auch super, super wichtig. Zum Beispiel ist es auch der Gen Z super wichtig, zum Beispiel auch eine 4-Tage-Woche ist immer wieder mal so ein Thema, was da aufkommt, was ja auch darum geht, wie effizient bin ich in meiner Arbeitszeit und wie lege ich die. Na, also bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir die Arbeitszeit uns sehr, sehr frei legen können, dass wir eigentlich selber entscheiden können, wann arbeite ich an dem Tag, nur die genaue Arbeitszeit pro Woche ist halt festgelegt. Und ich denke, das ist auch wirklich was extrem wichtig ist für die Gen Z.
Ja, man kennt es heutzutage gar nicht mehr. Letztens hat mir ein Kumpel gesagt, ja, ich war wieder zu spät bei der Arbeit, nicht so viel zu spät. Und so, ja, ich muss um 9 Uhr da sein. Und so, okay, ja, krass. Also bei uns halt, klar, man muss zu seinen Meetings sein, aber es gibt halt eben nicht diese fixen Arbeitszeiten oder ja, fixen Startzeiten mehr oder seltener zumindest in dieser digitalen Branche.
Ja, das ist echt ein witziges Beispiel, was du da gerade anführst, weil ich das auch Ewigkeiten nicht mehr gehört habe, dass jemand gesagt hat, der ist zu spät zur Arbeit. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, interessanter Fakt.
Wir hatten vorhin schon mal kurz, du hast schon angesprochen, dass Diversity, Inclusion oder nicht vorhandene Diskriminierung wichtige Themen auch sind. Was können Unternehmen tun, um eben diese Themen zu fördern, um halt eben attraktiv für die Generation Z zu sein?
Ja, ich denke da auch in erster Linie erstmal sensibilisieren für das Thema und es wirklich auch umzusetzen. Also was ja viele Unternehmen gerne machen, ist dann einfach entsprechend kulturell verschiedene Menschen auf ein Foto zu packen und das auf die Website zu posten. Das ist, glaube ich, so das Einfachste und das reicht natürlich nicht, sondern man muss das Thema wirklich aktiv leben und auch immer wieder dafür sensibilisieren. Wie man das dann konkret umsetzt, ist, denke ich, jedem Unternehmen nochmal individuell überlassen, aber wie auch bei dem Greenwashing oder Pinkwashing, man muss halt wirklich aktive Maßnahmen fördern. Und wenn wir das nochmal aufs Employer Branding zum Beispiel übertragen, ist es zum Beispiel auch wichtig, im Rahmen einer Employer Branding Kampagne, eines Unternehmensprofils, wie auch immer die aussieht, entsprechend das mit Inhalten zu füllen. Ja, dass man wirklich auch zum Beispiel, wir haben das bei uns neu eingeführt, CSR-Maßnahmen, also Corporate Social Responsibility-Maßnahmen, dass man die wirklich auf den Profilen verlinken kann, dass man die Möglichkeit hat, nachzulesen, was macht das Unternehmen konkret und da nicht einfach steht, unsere Unternehmenswerte sind XYZ und wir sind gegen Diskriminierung.
Ja, das stimmt. Das ist wieder dasselbe Thema mit der Umsetzung und Konkretisierung auch. Wir hatten vorhin auch schon mal kurz über die Weiterbildungsmöglichkeiten gesprochen und dass sie auch wichtig sind für die Generation Z und durchaus auch wichtig dafür sein können, um eine attraktive Arbeitgebermarke zu gestalten. Aber wie genau können Unternehmen diese Weiterbildungsmöglichkeiten idealerweise gestalten, um halt eben attraktiv für die Generation Z zu sein?
Genau, gibt da grundsätzlich, würde ich sagen, zwei Optionen. Das eine ist on the job und das andere ist nebenher. Also, dass ich sage, okay, du kannst dich in dem Bereich, in dem du arbeitest, weiterentwickeln, sei es auf die nächste Hierarchieebene kommen, sei es neue Aufgabenbereiche hinzuzunehmen, dich auf irgendwas zu spezialisieren oder halt eben auch, was ich eben schon gesagt habe, so quasi Job Rotation, dass ich in einen anderen Bereich mit reingehe. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Arbeitskollegen von mir, der arbeitet im Customer Care, macht jetzt aber gleichzeitig noch ein bisschen IT-Support mit, weil ihn das interessiert. Und das führt natürlich dazu, zu einer höheren Arbeitszufriedenheit, zu einem besser geskillten Mitarbeiter, aber auch zu jemandem, der vielleicht länger bleibt. Das andere ist so nebenher zum Beispiel, was ja auch so ein Thema ist, was es noch nicht so lange gibt, zumindest noch nicht so lange in der Umsetzung, wie zum Beispiel Bildungsurlaub. Mhm. Ja, dass ich mich fragen kann, wofür interessiere ich mich privat und kann dann extra Urlaub vielleicht nehmen, um mich in diesem Thema fortzubilden oder um es nochmal auf deine Frage von davor zu beziehen, Inklusion, Diskriminierung. Vielleicht jemandem, dem das Thema super wichtig ist, dann kann er nebenbei noch als Inklusion- oder Diversity-Beauftragter im Unternehmen unterwegs sein. Ne? Also da kann man entweder sagen, on the job oder nebenher. Also gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die ich auch als sehr wichtig erachte für Arbeitszufriedenheit, Mitarbeiterbindung, aber eben dann auch wieder fürs Employer Branding, wenn man sagen kann, hey, meine eigenen Mitarbeiter setzen sich dafür ein.
Ja, ist spannend, dass du jetzt das Thema Bildungsurlaub auch angesprochen hast, weil ich habe letztens eine Werbung irgendwo ausgespielt bekommen bei YouTube, glaube ich, wo dann auch, ja, wusstest du, dass du eine Woche mehr Urlaub pro Jahr haben kannst und nimm jetzt Bildungsurlaub, um dich weiterzubilden etc. Was sind denn, also du hast gerade schon angesprochen, dass die privaten Sachen natürlich eine große Rolle spielen, die man da im Bildungsurlaub vielleicht nehmen kann, aber seht ihr da auch eine Tendenz, wofür sich die Gen Z da vielleicht eher noch interessiert als andere Generationen?
Also vielleicht kurz nochmal zu deinem ersten Punkt, also für mich war es auch nochmal, ich habe so überlegt, was sind die Unterschiede zwischen der Gen Z und der Gen Y, weil ich bin ja Gen Y und die meisten meiner Kollegen sind da Gen Z und eigentlich sehe ich halt nicht so krasse Unterschiede. Aber was ich halt sehe, ist zum Beispiel so Stichworte 4-Tage-Woche, Remote-Work, Bildungsurlaub, was du jetzt gerade angesprochen hast, gab es für mich vor 5 bis 10 Jahren nicht. Oder es war zumindest nicht gesellschaftlich akzeptiert, wenn jemand sagt, hey, wie sieht es eigentlich mit einer 4-Tage-Woche aus oder wenn ich 5 Tage die Woche remote arbeite. Da hat sich sicherlich sehr, sehr viel geändert. Da muss man sicherlich auch sagen, kurze Anekdote, wir waren jetzt vor 4-5 Wochen in London auf der HR Vision unterwegs und hatten wir einen Workshop zu dem Thema, zu Gen Z. Und dann sagte einer unserer Kunden, der arbeitet für ein europaweit agierendes Pharmaunternehmen, sind wir nicht alle ein bisschen Gen Z, weil diese Werte, Bildungsurlaub, ja, ne, die will natürlich jeder haben. Genau, also ich kenne es jetzt tatsächlich sehr, sehr wenig. Also bei mir im Unternehmen hat es noch keiner umgesetzt. Ich habe aber mit einer Freundin letztens gesprochen, die das tatsächlich gemacht hat für ein komplett berufsfernes Thema. Also hatte gar nichts mit ihrem Job zu tun. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es super. Ich werde selber allerdings auch, obwohl wir eine sehr offene Kultur haben, eher zurückhaltend zu meinem Vorgesetzten zu gehen und sagen, hey, ich würde gerne 3 Tage extra Urlaub haben, um mich in irgendeinem Bereich fortzubilden, auch wenn ich es eine super, super tolle Sache finde und ich hoffe, die Entwicklung geht dahin, dass es salonfähiger wird.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe es auch bei uns. Ich weiß gar nicht bei uns im Unternehmen, ob das schon mal jemand umgesetzt hat, aber ich kenne es von meiner Freundin zum Beispiel. Bei der im Unternehmen haben es auf jeden Fall schon Leute umgesetzt und auch ein Kumpel von mir, der hat letztens auch was gemacht, was überhaupt nichts mit seinem Job zu tun hat, aber war dann halt auch eine Woche irgendwie auf so einem Seminar. Ist schon auf jeden Fall sehr spannend.
Auf jeden Fall so ein Benefit, den man dann auf, den man gut einbringen kann bei Employer Branding oder auch bei einer Job Description. So, hey, wir sind offen für Sabbatical, wir sind offen für Bildungsurlaub. Das sind sicherlich Sachen, die Gen Z ansprechen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Weil es dann halt auch eben wieder diese Selbstbestimmung ist. Vielleicht kann man sich dann irgendwie mit Bildungsurlaub eben seine anderen Interessen noch weiterbilden, ja, oder sogar sich vielleicht in eine andere Richtung orientieren, was den Job dann angeht. Und dann kommen wir zu meiner erstmal letzten Frage zumindest. Wir sind ja Netigate Feedback-Plattform für Employer-Feedback vor allen Dingen auch. Und meine Frage ist, wie können Unternehmen Feedback von der Gen Z einholen, um halt eben ihre Recruiting-Strategie zu verbessern, aber auch um den Mitarbeiter-Churn zu reduzieren in der Generation Z?
Ja, ich würde sagen, in erster Linie Fragen und anonym Fragen. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade bei Feedback, wenn man ehrliches Feedback haben will, dass man den Mitarbeitern das Gefühl geben muss, das fällt dir nicht auf die Füße. Also wir machen das auch immer mit so einer NPS-Umfrage, also Net Promoter Score, würde ich meinen Freunden empfehlen, bei Jobteaser zu arbeiten. Und ich denke, das ist halt wirklich ein wichtiges Thema, dass man das wirklich auch anonym macht, weil ich glaube, wirklich ehrliches Feedback in einem Berufskontext zu geben, das geht nur, wenn es anonym ist. Weil es geht ja da auch darum, eine Kritik an meinem Vorgesetzten, an dem Unternehmen, an der Unternehmenskultur etc. Aber es ist definitiv was man sehr, sehr ernst nehmen sollte. Und auch hier, man muss es mit Leben füllen. Es reicht natürlich nicht, nach Feedback zu fragen und das dann nicht umzusetzen, sondern man sollte es dann auch transparent auswerten. So und so viel Prozent wollen das und das. Wir beschäftigen uns mit dem Thema und das Thema nicht fallen lassen. Das erlebe ich ganz, ganz oft, dass dann ein Thema erstmal Feedback eingeholt wird. Es wird erklärt, was war das Feedback. Es wird aber dann kein Follow-up damit gemacht. Ja, muss dann wirklich auch 3-4 Monate später, okay, die und die konkreten Maßnahmen wollen wir ergreifen. Das ist das Ziel, es so zu ändern. Das ist, denke ich, ganz elementar.
Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, dass man auch unangenehmes Feedback dann damit halt dann auch transparent ist und das dann auch offen kommuniziert, damit es halt eben, damit die Wahrnehmung der Mitarbeitenden auch ist, okay, die hören uns zu und die wissen, was wir sagen und dann natürlich im nächsten Schritt die Sachen, die angesprochen werden, dann gegebenenfalls auch umzusetzen oder halt eben irgendwie so Veränderungen durchzuführen, dass eben dieses Feedback adressiert wird, sag ich mal.
Ja, total. Und auch nicht nur fragen, sondern auch fragen lassen. Ja, also wir machen das dann oft auch mit so einer Q&A-Session mit anonymen Fragen. Ja, dann kommt unser Geschäftsführer ab und zu uns an den Standort nach Köln und dann kann man anonym Fragen zur Strategie, zum Operativen, worüber auch immer fragen und bekommt auch die Antworten dazu. Man macht es aber anonym. Ne? Also das ist, glaube ich, das A und O, dass sowas anonym abläuft. Ja.
Denkst du, das ist spezifisch zur Generation Z mit der Anonymität oder generell? Also ich meine, du hast ja eben auch gerade gesagt, dass du das Feedback am liebsten anonym gibst. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade Leute so aus der Boomer-Generation, sagen wir jetzt mal, die sind da manchmal schon ein bisschen direkter mit ihrem Feedback, würde ich sagen. Und vielleicht nicht unbedingt, ist denen nicht wichtig, dass es anonym ist.
Ja, ich würde sagen, es kommt auf den Kontext an. Ne? Also privat gebe ich auch gerne direkt Feedback, ist mir auch super wichtig. Da kann ich mich mit demjenigen auch auseinandersetzen. Beruflich hängt natürlich immer noch so ein bisschen mehr dran. Ne? Es ist halt so ein bisschen, ja, einfach ein seriöserer, anonymerer Kontakt, würde ich sagen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, nicht seine eigene Position oder seine Karriere in dem Unternehmen zu schwächen, indem man zu kritisch auftritt. Es kommt natürlich auch sehr auf das Thema dann an, aber soweit ich die Erfahrung gemacht habe, ist es schon im unternehmerischen Kontext wichtig, das anonym zu machen. Wenn es jetzt vielleicht in einem kleinen Team ist, mit dem man sehr eng zusammenarbeitet, ist wieder was anderes. Aber wenn es jetzt wirklich um eine strategische Ausrichtung, um Arbeitsbedingungen, um Unternehmenskultur geht, ist es, glaube ich, schon angenehmer, das anonym zu machen, ja.
Abschließend wollte ich nochmal deine Meinung zu einem Thema, was auch mit der Generation Z zu tun hat, hören. Und zwar ist es so die Vermischung von Arbeitsleben und Privatleben. Weil ich sehe, glaube ich, viele verschiedene Extreme, oder nicht verschiedene Extreme, aber zwei verschiedene Extreme ist ja, dass du Arbeit und Privatleben komplett trennst und außerhalb der Arbeit nichts mit deinen Arbeitskollegen zu tun hast. Und das andere Extrem ist, dass Arbeitsleben und Privatleben sich quasi komplett vermischen. Du Best Buddies mit deinen Schreibtischnachbarn bist und auch dich regelmäßig nach der Arbeit triffst etc. und dann vielleicht auch immer zum Afterwork etc. gehst. Wie sind da so deine Erfahrungen und auch die Erfahrung mit euren Kunden, was die Gen Z angeht? Weil ich glaube, dass dieses Extrem mit Trennen von Privatleben und Arbeitsalltag ist noch oder kommt von früher auch so ein bisschen. Also es war früher, glaube ich, stärker noch. Aber jetzt sieht man so ein bisschen, dass es, mein Gefühl zumindest, dass es in beide Richtungen geht. Ja.
Ja, bin ich komplett bei dir mit der Ansicht. Also wir haben ja diese Studie durchgeführt, Next Generations Relationship to Work. Und da waren halt die wichtigsten beiden Werte, was ist der Gen Z am wichtigsten, waren halt eben Familie und Hobbys. Ja? Mhm. Direkt dahinter kam dann eben die Karriere. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass man sich auf der Arbeit sehr wohl fühlt. Ich glaube aber, dass es jetzt eher um diese Wohlfühlatmosphäre geht und die Unternehmen gehen im Employer Branding ein Stück weit davon weg. Wir sind eine Familie. Ja, ja. Weil also da habe ich mich schon immer so ein bisschen dran gestört und ich finde es super, dass die Unternehmen das jetzt auch so ein bisschen davon weggehen, dass man sagt, wir wollen hier eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Die soll aber so flexibel sein, dass du dein privates Leben, Freunde und Familie, ja, da auch der Unterschied dann, das eine ist Arbeit, das andere ist privat, Familie, Freunde, gut unterbringen kannst. Und ich glaube, es ist trotzdem super wichtig, wie du es auch gerade angesprochen hast, eine gute Beziehung zu seinen Kolleginnen zu haben. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wie lange bleibe ich beim Unternehmen? Wie fühle ich mich da? Wie kann ich performen, wenn ich mich auch einfach wohlfühle? Es aber trotzdem klar ist, es ist nicht meine Familie, auch wenn man mit denen wahrscheinlich mehr Zeit verbringt als mit seiner tatsächlichen Familie. Ne? Also das ist, glaube ich, schon eine Entwicklung, die da weggeht. Und das sieht man ja zum Beispiel auch an diesem Wunsch nach einer 4-Tage-Woche, nach einem Sabbatical etc., um entsprechend Platz für seine Freunde und Familie zu haben.
Ja, mir ist gerade noch was eingefallen oder noch eine Frage. Vor allen Dingen bei Unternehmen, die jetzt schon länger etabliert sind, die auch einen, also demografischen in der Arbeitnehmerschaft große Verteilung haben, ist euch irgendwie aufgefallen, vielleicht auch in der Studie, dass so, ich sag mal, intergenerationale Kommunikationsskills, dass das irgendwie vielleicht auch ein Thema ist, weil auch gerade jetzt im Anbetracht kleines Team, vielleicht hat man dann irgendwie jemanden aus der Boomer-Generation, der dann aber so ein Team von Gen-Zlern unter sich hat. Ja, ist das ein wichtiges Thema oder wird das überhaupt nicht betrachtet oder passiert das automatisch?
Genau, also bei uns im Unternehmen jetzt tatsächlich nicht, weil wir alle relativ jung sind. Ich kann aber eine Story erzählen aus meinem alten Job, da war das tatsächlich so. Das war ein sehr, sehr kleiner Personaldienstleister und die Chefin war es halt einfach gewohnt, sie ist die Chefin. Und alles ist 9-to-5 und alles läuft so, wie sie das kennt. Und da sind wir sicherlich auch das ein oder andere Mal so ein bisschen aneinander gerieben, weil ich halt dann eben ganz klar eingefordert habe, wie zum Beispiel Remote Work etc. Insofern ist es, glaube ich, wie immer in jeder Kommunikation einfach super wichtig, den anderen zu verstehen, wo kommt er her, was ist ihm wichtig. Und insofern ist dein Punkt sicherlich auch ein Thema, intergenerationale Kommunikation, dass man halt einfach eben schaut, was ist der Background von jemandem, warum will er das und warum sollte ich ihm das vielleicht auch bieten, um gemeinsamen Nutzen zu haben. Das wäre so der Klassiker jetzt in der Berufswelt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, sicherlich auch in manchen Branchen stärker als jetzt vielleicht so in der Tech-Branche. Und sage ich jetzt mal so klassische, etwas ältere Branchen, wie vielleicht auch Logistik, fällt mir da jetzt spontan ein.
Ja, stimmt. Ja.
Genau, oder es gibt natürlich auch viele, wo man es einfach nicht umsetzen kann. Die Flexibilität, genau, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und ich glaube, beiden Generationen ist gut daran getan, eben zu schauen, wo kommt der andere her, was sind vielleicht seine Beweggründe, sich so zu verhalten und dann auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Das ist halt dann auch schon die Frage, wenn man das mal so weiterdenkt, ob man, also keine Ahnung, erklärt man den Leuten dann vielleicht auch mal, was TikTok ist und dann den anderen erklärt man, was eigentlich dieses VHS ist, so ungefähr, damit halt da so ein bisschen, ja, um jetzt mal zwei Extreme zu sagen. Was können Unternehmen tun, damit die Generation Z sich auch verstanden fühlt, wenn es darum geht, zum Beispiel mit der 4-Tage-Woche? Weil es gab ja auch schon mal Zeiten, wo es eine 6-Tage-Woche gab und jetzt sind wir gerade bei der 5-Tage-Woche.
Ja, genau. Also die Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, das lief ja damals unter der Promotion Samstags gehört Fatih Mir, dass quasi der Deutsche Gewerkschaftsbund versucht hat oder beziehungsweise auch erfolgreich versucht hat, entsprechend die 6-Tage-Woche zu einer 4-Tage-Woche umzuformen. Und jetzt sind wir wieder ein paar Jahrzehnte später und der Wunsch nach Flexibilität hat sich nochmal ein bisschen verstärkt. Und dahingehend wäre das sicherlich was, wo man der Gen Z sagen kann, hey, wir tun alles dafür, deine Work-Life-Balance so weit zu flexibilisieren, dass du vielleicht auch eine 4-Tage-Woche schaffen kannst. Ne? Also das ist auch wirklich vielen sehr, sehr wichtig. Also 83% glauben daran, ihren Job auch in einer 4-Tage-Woche ausüben zu können, sei es drum, dass sie effizienter arbeiten oder auch an diesen 4 Tagen eben ein Stückchen länger. Und ich denke, das ist auch was der Gen Z wirklich, was die wirklich anspricht, weil zum Beispiel generell Zielsetzung ist was im Arbeitskontext von 2/3 der Gen Z als was Positives angesehen wird. Und denen ist viel lieber zu sagen, hey, was ist mein Impact, was ist mein Ziel bei der Arbeit, was ist die Qualität, habe ich die erreicht? Und danach bewertet zu werden, anstatt nach den Stunden, die sie im Homeoffice oder im Office sitzen, bewertet zu werden. Insofern ist das sicherlich also eine gute Frage von dir und sicherlich auch ein Punkt, wo man wirklich sagen kann, okay, wenn ich das eben in meiner Employer Brand, in meinen Stellenanzeigen biete, was sehr, sehr viele in der Gen Z sehr positiv ansprechen wird, ja.
Wir hatten vorhin schon mal das Thema Diversity, Inclusion. Was mir dazu jetzt noch gerade eingefallen ist, auch das Thema Nachhaltigkeit, weil ich persönlich, mir ist es super wichtig, dass Unternehmen nachhaltig agieren. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht in der B2C-Branche unterwegs bin, sondern in der B2B-Branche. Wie sieht es denn da beim Rest der Generation Z aus, was das Thema Nachhaltigkeit angeht?
Ja, also Nachhaltigkeit spielt auf jeden Fall auch eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der Gen Z. Das hatten wir ja eingangs schon mal ganz kurz angedeutet. Da waren ja die Werte Diskriminierung, Inklusion, aber eben auch Rücksicht aufs Klima zu nehmen, also auch in der Employer Brand sozusagen. Und ja, für die Gen Z ist es eben auch so ein Thema, dass die halt eben auch sagen, weniger produzieren, weniger konsumieren. Und da vielleicht auch nochmal ganz kurz auf die 4-Tage-Woche zurückzukommen, dass sie halt eben auch sagen, das Verhältnis zwischen Produktivität und Nachhaltigkeit eben dort auch, dass man sagt, man arbeitet weniger und verbraucht weniger. Also das ist auf jeden Fall was, was den Zahn der Zeit trifft und was eben auch ein Thema ist, was man definitiv in seinem Employer Branding nicht vernachlässigen sollte.
Ja, auch das Thema eher auf Nachhaltigkeit zu gehen, anstatt auf unbegrenztes Wachstum, ist vielleicht halt auch ein wichtiges, da kann ich mir vorstellen, dass es ein wichtiger Aspekt ist.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, ich habe dann erstmal keine Fragen mehr. Du hast vorhin schon ein paar Mal den Report erwähnt, den ihr gemacht habt von Jobteaser. Wo können denn die Leute, die sich dafür interessieren und vielleicht noch ein bisschen mehr dazu lesen wollen, wo können die den denn finden?
Genau, also die Information bzw. den Report findet man auf jeden Fall bei uns auf der Website jobteaser.de oder jobteaser.com. Genau, ansonsten sind wir auch regelmäßig deutschlandweit auf Messen unterwegs, wie jetzt zum Beispiel im Juni in München auf der Talent Pro. Oder auch wieder im September auf der Zukunft Personal in Köln, wo Marcel und ich uns ja auch kennengelernt haben, circa vor einem Jahr. Und genau, da stellen wir unsere Reports auch immer vor. Genau, ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Anfragen, über die Website, wo wir gerne auch alle Informationen oder auch Beratungsgespräche gerne kostenfrei anbieten. Genau.
Genau, und dann nochmal an die Zuhörenden. Ich werde den Report natürlich auch unten in den Shownotes verlinken, damit das schnell und einfach zu finden ist. Gut, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zur Gen Z? Vielleicht nochmal irgendwie ein zusammenfassendes Zweisatz-Statement, was das Ganze ist?
Ja, gerne. Also ich würde fast nochmal eine Lanze für die Gen Z brechen wollen, weil was im Volksmund oft so kolportiert wird, ist ja, dass die Gen Z anspruchsvoll, faul ist, die wollen nicht arbeiten wollen und so weiter und so fort. Ist sicherlich in dem Punkt richtig, dass sie anspruchsvoll sind, aber ich finde, die sind auch in den richtigen Bereichen anspruchsvoll, wo sie sicherlich auch im Employer Branding oder generell in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt was tun sollte. Grundsätzlich finde ich aber, wenn man den Report liest, zeigt sich nochmal deutlich, dass sie doch sehr engagiert sind und eben auch viel leisten wollen und auch sehr zielorientiert sind, was mir manchmal in der Beleuchtung der Gen Z ein Stück weit zu kurz kommt. Insofern empfehle ich jedem mal einen kleinen Blick da reinzuwerfen und sich nochmal genau anzuschauen, wofür die Gen Z eigentlich steht.
Super, dann danke dir, Anton, und danke für deine Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Sehr gut, dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis dahin.
So, das war auch schon unsere heutige Folge von EngageLab. Alle Informationen wie den Report von Jobteaser, Antons LinkedIn-Profil und den Link zu unserer Webseite findet ihr wie immer in den Shownotes. Abonniert auch gerne EngageLab in der App, in der ihr den Podcast gerade hört. Alternativ könnt ihr auch einfach den Netigate Newsletter abonnieren. Dieser ist ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Bis bald!